J.D. Vance. Hillbilly-Elegie. Die Geschichte meiner Familie und einer Gesellschaft in der Krise. Auch hierzulande weiß nahezu jeder, was der American Dream für US-Amerikaner bedeutet. Den mühevollen Aufstieg eines mittellosen Menschen, seinen steinigen, hürdenreichen, aber zielstrebigen Ausweg aus widrigen und unwürdigen Verhältnissen. Der selbstgemachte Millionär ist der lebende Beweis dafür, dass im selbsternannten Land der unbegrenzten Möglichkeiten wirklich noch alles möglich ist. Diese Blinks erzählen eine solche Erfolgsgeschichte aus der Perspektive eines einst armen Hinterwäldlers, der es zum gefragten Geschäftsmann gebracht hat. Der holprige Aufstieg von einem, der mit Familienfäden, wechselnden Vaterfiguren und chronischen Geldproblemen aufwuchs und es trotzdem ganz nach oben schaffte. Blink Nummer 1. Die Hillbillies waren einst Teil der amerikanischen Mittelschicht, leben heute aber häufig in ärmlichen Verhältnissen. J.D. Vance wurde in eine Familie mit irisch-schottischer Abstammung geboren. Er wuchs in ärmlichen Verhältnissen in einer Kleinstadt in Ohio auf, in der nach dem Niedergang der heimischen Stahlindustrie nach und nach Arbeit und Hoffnung verloren ging. Noch heute identifiziert er sich mit den vielen schottisch-irischstämmigen Arbeitern, die nie eine Uni von innen gesehen haben und seit Generationen in Armut leben. Die Geschichte von Vance beginnt bei seinen Großeltern. Er selbst nennt sie Mama und Papa, die um 1930 in Jackson, Kentucky zur Welt kamen. Die Bewohner dieser ländlichen, bergigen Gegend in den Appalachen wurden meist despektierlich als Hillbillies bezeichnet, was ins Deutsche übertragen so viel wie Landei oder Hinterwäldler bedeutet. Um der Armut zu entkommen, zog die Familie nordwärts nach Middletown, Ohio. Pawpaw fand Arbeit bei Armco, einem großen Stahlunternehmen, das während der 1950er Jahre aggressiv in Kentucky rekrutierte und den heimischen Arbeitsmarkt mit Einwanderungswellen überschwemmte. Die Großeltern von Vance hatten Glück und konnten in dieser wirtschaftlich sicheren Zeit komfortabel in Rente gehen. Orte wie Jackson in Kentucky mögen vor natürlicher Schönheit nur so strotzen. Die Arbeitslosigkeit macht sie dennoch zu einem harschen, unwirtlichen Umfeld, in dem hinterwäldlerisch fast automatisch auch arm bedeutet. Ein gutes Drittel der Bevölkerung lebt unterhalb der Armutsgrenze, darunter die Hälfte aller Kinder der Stadt. Die öffentlichen Schulen sind so schlecht, dass der Staat Kentucky aufgehört hat, die Schulpflicht zu überwachen. Obwohl es selten einer der Schulabgänger aufs College schafft, haben die Eltern keine andere Wahl, als ihre Kinder weiterhin in die öffentlichen Schulen zu schicken. Eine Reportage der ABC News aus dem Jahr 2009 offenbarte zusätzlich, dass die meisten Kinder in den Appalachen an schmerzvollen Zahnproblemen leiden, weil sie schlichtweg zu viele zuckerhaltige Produkte konsumieren. Jackson und die anderen Städte und Regionen in den Appalachen stehen beispielhaft für die Entwicklung von Regionen, in denen die Industrie abgewandert ist. Blink Nummer 2. Die Mutter von Vance wuchs in zerrütteten Verhältnissen auf. Der Onkel von J.D. Vance erinnert die Kindheit mit seiner Schwester, also der Mutter von Vance, als glückliche Jahre in einem mittelständischen Umfeld. Aber von außen betrachtet wirkt seine Wahrnehmung gelinde gesagt ein wenig verzerrt. Vances Mutter Beth wurde 1961 geboren. In ihrer Kindheit litt sie unter ihrem Vater Pawpaw, der ein ausgewachsenes Alkoholproblem hatte. Als er zum Beispiel eines Heiligabends sternhagelvoll nach Hause kam und wiederholt vergebens nach einem frisch zubereiteten Festmahl verlangte, schmiss er wutentbrannt den Weihnachtsbaum zur Hintertür hinaus. Bei einem besonders wilden Rausch drohte Beths Mutter Mama ihrem Mann schließlich, dass sie ihn umbringen würde, wenn er je wieder betrunken nach Hause käme. Ein paar Wochen später stellte sich heraus, dass sie es durchaus ernst gemeint hatte. Papa war kaum ins übliche Schnapskoma gefallen, da holte sie einen Benzinkanister aus der Garage, schüttete den Inhalt über ihren reglosen Ehemann und warf ein Streichholz hinterher. Er überlebte wie durch ein Wunder mit leichten Verbrennungen, aber die gewalttätige Beziehung ihrer Eltern belastete Beths Kindheit sehr. J.D. Vance selbst wurde 1984 in Middletown, Ohio geboren. Den Abstieg seiner Heimatstadt bekam er erstmals am eigenen Leib zu spüren, nachdem ihm als Kind innerhalb einer Woche zwei Fahrräder geklaut wurden. Der Stahlkonzern Armco hatte die Stadt einst aufgebaut und seine Großeltern und viele andere Menschen vor der Armut bewahrt. Aber mit der zunehmenden Verlagerung der amerikanischen Produktionsstätten nach Asien und dem Wegzug von Armco begann der Verfall der Stadt. Hunderttausende weiße Arbeiterfamilien waren schlagartig mittellos und konnten nicht einmal ihre Häuser verkaufen, um wegzuziehen. Durch den Sturzflug der Immobilienpreise war ihr Eigentum so gut wie nichts mehr wert. Auch heute kämpft Middletown um sein wirtschaftliches Überleben. Die wenigen Unternehmen, die nicht bankrott gegangen sind, halten sich nur mit Mühe über Wasser und die einstige Prachtstraße der Stadt ist zum beliebten Treffpunkt der örtlichen Drogenszene verkommen. Blink Nummer 3. Auch J.D. Vance hatte keine einfache Kindheit, mit viel Streit und wechselnden Vaterfiguren. Als seine Eltern sich scheiden ließen, machte der kleine J.D. Vance gerade seine ersten wackeligen Gehversuche. Sein Vater verschwand nach und nach in der Versenkung und verzichtete schließlich endgültig auf seinen Vaterschaftsanspruch. Vance war erst 6 Jahre alt, als Bob, der neue Ehemann seiner Mutter, auch rechtlich sein neuer Vater wurde. Die nächsten Jahre verliefen vergleichsweise ruhig und glücklich. Seine Mutter Beth beendete ihre Ausbildung zur Krankenschwester und brachte ein regelmäßiges Einkommen nach Hause. Sie war selbst nie auf dem College gewesen, glaubte aber fest an die Bedeutung von Bildung und schenkte ihm so viele Bücher wie möglich. Doch der Frieden währte nicht lange. Als Vance 9 Jahre alt war, entschlossen sich Bob und Beth, ins nordwestlich von Middleton gelegene Preble County zu ziehen. Nach dem Umzug fingen die beiden an, sich immer häufiger und heftiger zu streiten. Die lauten Wortgefechte hielten Vance oft bis spät in die Nacht wach. Die Ehe ging zu Bruch und die traumatischen Erlebnisse wirkten sich immer stärker auf die schulischen Leistungen und die Gesundheit von Vance aus. Doch auch das war noch lange nicht das Ende der Fahnenstange. Die Mutter von Vance hatte seit Jahren eine Affäre mit einem Feuerwehrmann aus dem Ort. Als Bob davon Wind bekam, sie zur Rede stellte und die Scheidung verlangte, brauste sie in ihrem Minivan davon und raste absichtlich gegen einen Telefonmast. Es war der erste einer Reihe gescheiterter Selbstmordversuche. Nach der Scheidung zog Vance mit seiner Mutter zurück nach Middletown, wo Alkohol und Gewalt zum Alltag wurden. Eines Tages wollte sich Beth zum Beispiel bei ihrem Sohn für ihre ständigen Alkoholexzesse entschuldigen und fuhr mit ihm zur Mall, um ihm dort ein Geschenk zu kaufen. Als Vance seine Mutter im Auto kritisierte, trat sie erneut kräftig aufs Gas und drohte sie diesmal beide umzubringen. Die Situation endete mit einem physischen Gewaltausbruch gegenüber Vance, der erst aufhörte, als Beth von der Polizei in Handschellen abgeführt wurde. Um diese Zeit tauchte plötzlich Vans biologischer Vater wieder auf. Er hatte zu Gott gefunden, war frommer Christ geworden und kam, um die Wogen zu glätten und seinen Sohn zu retten. Vance begann, sich für seinen alten und neuen Vater und die Kirche zu öffnen. Blink Nummer 4. Seine Pubertät war von regelmäßigen Umzügen und der psychiatrischen Behandlung seiner Mutter geprägt. Die ständigen Partnerwechsel seiner Mutter bedeuteten für J.D. Vance, dass er sich innerhalb weniger Jahre auf zahlreiche Vaterfiguren einstellen musste. Die einzig wirklich konstante männliche Bezugsperson blieb sein Großvater Pawpaw. Pawpaw nahm sich Zeit für seinen Enkel. Er beschäftigte ihn mit mathematischen Problemstellungen und lehrte ihn, seinen eigenen Verfehlungen zum Trotz, respektvoll mit den Frauen in seiner Familie umzugehen. Als Vance 13 Jahre alt wurde, starb Pawpaw und hinterließ ein großes Loch in dessen Leben. Noch härter traf Pawpaws Tod allerdings Vances Mutter Beth. Beth war zu dieser Zeit mit Feuerwehrmann Matt liiert. Sie war unfähig, den Tod ihres Vaters zu verarbeiten und begann alle anzuschreien, die sie liebten. Matt, Vance und auch seine Schwester Lindsay. Beth bekam verschreibungspflichtige Medikamente und verlor ihren Job im Krankenhaus, nachdem sie auf Inlineskates durch die Notaufnahme getorkelt war. Als sie dann auch noch versuchte, sich die Pulsadern aufzuschneiden, wurde sie zur psychiatrischen Behandlung in eine Entzugsklinik eingeliefert. Vance zog daraufhin vorerst zu seiner Großmutter Mama und anschließend zu seinem biologischen Vater. Als Beth aus der Klinik entlassen wurde, wollte sie ihren Sohn mit sich nach Dayton, Ohio nehmen, aber Vance wehrte sich mit Händen und Füßen dagegen, seine Schulfreunde erneut verlieren zu müssen. Das Leben bei seinem Vater verlief ruhig und unspektakulär, doch als Mama ihn wieder bei sich haben wollte, kam er ihrem Wunsch gerne nach. Beth heiratete wenig später ihren neuen Mann Ken und Vance zog mit ihr zu Ken nach Miamisburg in Ohio. Dies war sein 4. Zuhause in nur 2 Jahren. Er fühlte sich rastlos, leer und einsam. Die ständigen Umzüge und das schier endlose Karussell von Bezugspersonen um ihn herum zehrten an seinen Kräften. Blink Nummer 5. Das Leben mit Mama war Vances Rettung und das Militär lehrte ihn, selbstbestimmt zu leben. In Kens Haus in Miamisburg fühlte sich J.D. Vance wie gefangen im Zuhause einer wildfremden Person. Er hatte sich in seinem Leben noch nie so allein gefühlt und hasste es, dort zu leben. Seine Noten waren schlecht und er stand kurz davor, von der Schule zu fliegen. Darum war er auch alles andere als traurig darüber, dass auch die Beziehung mit Ken nur von kurzer Dauer war. Der erneute Umzug zu seiner Großmutter Mama war seine Rettung. Die nächsten 3 Jahre lang sorgte Mama mit 3 klaren Regeln für Beständigkeit in seinem Leben. Er sollte gute Noten nach Hause bringen, sich einen Job suchen und sie unterstützen. Mama meinte es ernst mit diesen Regeln und Vance hielt sich daran. Als er sich entschied, den Leistungskurs Mathematik zu belegen, kaufte ihm Mama von ihrem wenigen Geld einen grafikfähigen Taschenrechner für satte $180. Vance spürte, was ihr seine Bildung wert war und legte sich in der Schule fortan noch mehr ins Zeug. Abgesehen von diesen 3 Grundregeln war das Leben mit Mama ruhig, harmonisch und lustig. Mama hatte endlich Ordnung und Hoffnung in sein chaotisches Leben gebracht. Ihr Haus war sein Hafen im Sturm. Seine schulischen Leistungen wurden stetig besser und nach dem Abschluss der Highschool konnte er sich mit Bestnoten für die Universität bewerben. Die Angst vor der fehlenden Struktur am College und den schwammigen Zukunftsaussichten brachten ihn jedoch dazu, sich zunächst für die ersten 4 Jahre seines jungen Erwachsenenlebens bei der US-Marine zu verpflichten. Beim Militär wurde aus Vance ein selbstständiger, verantwortungsbewusster Mann. Er lernte, worauf es in den Bereichen physischer Fitness und persönlicher Körperhygiene ankommt und belegte Pflichtkurse zum Thema Buchhaltung, vom Scheckheft übers Anlegen und Sparen bis hin zum Investmentbanking. Er verstand auch, dass Führungsqualität mehr mit Respekt und gegenseitigem Zuhören als stumpfem Herumkommandieren zu tun hat. Nachdem er sich anfangs aus Angst vor dem Leben da draußen für das Militär entschieden hatte, wusste er nach Abschluss seiner Ausbildung genau, was er wollte. Studieren. Link Nummer 6. Nach dem Militär besuchte Vance die Ohio State University und die Yale Law School. Während seiner Zeit beim Militär verstarb seine geliebte Großmutter. Marmor hatte Zeit ihres Lebens geraucht, bis ihre Lungen im Alter von 71 Jahren schließlich kapitulierten. Marmor war zweifelsohne das Beste gewesen, was J.D. Vance je passiert war. Sie hatte ihn zurück in die Spur gebracht. Spätestens, als er 2007 sein Studium an der Ohio State University aufnahm, war klar, dass sich ihre Mühen gelohnt hatten. Vance freute sich riesig auf sein Studium und Columbus wurde schnell sein neues Zuhause. Die Zeit beim Militär hatte ihm enormes Selbstvertrauen und ein Gefühl der Unbesiegbarkeit gegeben. Er fuhr eine Bestnote nach der anderen ein und kam generell blendend allein zurecht. Sein schier unerschöpflicher Optimismus stand in krassem Kontrast zur Hoffnungslosigkeit der Menschen zu Hause in Middletown. Während die Arbeitslosigkeit dort weiter wie ein Virus grassierte, spürte Vance, dass er es weit bringen konnte, wenn er sich an der Uni weiter ins Zeug legte. 2009 schloss er sein Bachelorstudium mit Auszeichnung ab und hatte bereits den nächsten großen Traum vor Augen. Einen Master in Jura. Und der Traum wurde wahr. 2010 wurde Vance tatsächlich an der Law School in Yale angenommen. Er war stolz, überglücklich und zu Beginn regelrecht sprachlos angesichts der neuen Eindrücke. Yale war anders als alles, was er bisher gesehen hatte. Er hatte in seinem Leben noch nie einen Absolventen der 8 Elite-Unis, die zur sogenannten Ivy League der USA gehören, gesehen und war ohnehin der erste in seiner Familie, der studierte. Aber Vance schlug sich gut. Er fuhr beständig gute Noten ein und bekam sogar einen Nebenjob beim Justiziar eines amtierenden US-Senators. Und doch blieb Vance so etwas wie ein Fremdkörper in Yale. Er gehörte mit Abstand zu den ärmsten Studenten am Campus und verstand erst dort, wie unterschiedlich er und seine Kommilitonen waren. Gleichzeitig hatte er sich zu sehr weiterentwickelt, um sich noch mit dem Leben in Middletown identifizieren zu können. Er war auf gewisse Weise heimatlos geworden. Blink Nummer 7. J.D. Vance lernte, was soziales Kapital bedeutet und entkam dem Schicksal der armen Arbeiterklasse. Im Laufe seines Jurastudiums verliebte sich Vance in seine Kommilitonin Usher. Die beiden wurden ein Paar und Usher gab ihm ein neues Gefühl von Zuhause in Yale. Allmählich wurde Vance klar, dass in Yale nichts wichtiger war als die Menschen und ihre Beziehung. Im wahrsten Sinne des Wortes, denn bei Yale-Studenten läuft alles über Beziehungen. Sie überfluten nicht wie andere Absolventen planlos den Arbeitsmarkt. Yale-Studenten netzwerken. Das ist das Holz, aus dem sie geschnitzt sind. Die Luft, die sie atmen. Sie schreiben Freunden oder deren Freunden E-Mails und bringen ihre Onkel und Tanten dazu, alte Studienkollegen anzurufen, bis ihr Name die verdiente Aufmerksamkeit erfährt. Genau das ist es, was Ökonomen unter sozialem Kapital verstehen. Den Einfluss und im Endeffekt sogar messbaren Wert unserer beruflichen Netzwerke und Beziehungen. Vance bekam im Laufe der Zeit in Yale eine immer konkretere Vorstellung vom Wert dieses sozialen Kapitals. Zum Beispiel, als er sich um eine Assistenzstelle bei einem hochrangigen Bundesrichter bewarb. Er wusste, dass ein Professor in Yale mit ein wenig Nachdruck dafür sorgen konnte, dass er zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen werden würde und nutzte dieses soziale Kapital im richtigen Moment aus. Mithilfe seines Abschlusses in Yale und seines neuen sozialen Kapitals hat es Vance zu unerwartetem Erfolg gebracht. Es gibt zahlreiche Studien, die ihm einen drastisch schlechteren Lebensweg vorausgesagt hätten. Personen mit ungünstigen Kindheitserfahrungen wie er schneiden meist schlecht in der Schule ab und haben häufig Probleme mit Angstzuständen, Depressionen, Übergewicht und sogar Herzkrankheiten. Nicht so J.D. Vance. Er überwand seine traumatischen Erlebnisse, schloss sein Studium in Yale erfolgreich ab, fand einen tollen Job und heiratete seine Freundin Usher. Was lernen wir aus den Erfahrungen von J.D. Vance? Politiker und Bildungsinstitutionen müssen den enormen Einfluss des sozialen Hintergrunds von Kindern noch stärker berücksichtigen und durch entsprechende Maßnahmen korrigieren. Ein großer Schritt in eine solche Richtung wäre eine Wohnungsmarktpolitik, die arme Familien und Einzelpersonen integriert, statt sie zu segregieren und zu isolieren. Das waren die Blinks zu Hillbilly-Elegie von J.D. Vance. Die Kernaussage dieses Buches lautet, dass J.D. Vance als Hillbilly in zerrütteten Familienverhältnissen aufwuchs. Zu Hause erlebte er Gewalt, Alkoholabhängigkeit und ständig wechselnde Vaterfiguren und gleichzeitig den postindustriellen Verfall seiner Heimatstadt Middletown in Ohio. Am Ende verdankte es vor allem seiner Großmutter, dass er entgegen aller Wahrscheinlichkeiten sein Leben in den Griff bekam und später in Yale Jura studierte. Seine Geschichte zeigt, wie wichtig das private und soziale Umfeld für die Entwicklung von Kindern ist. Und hier noch ein Rat, den du dir aus J.D. Vance Geschichte ziehen kannst und so in deinem Alltag umsetzen kannst. Gib nie auf. Vances Beispiel zeigt, dass grundlegend nahezu alles möglich ist, wenn du fest an dich glaubst. Wenn du einen Traum hast oder dich aus widrigen Umständen herauskämpfen willst, halte dich an Menschen, die dich lieben und unterstützen, und du wirst dein Leben in den Griff bekommen. Hat dir das Mut gemacht? Wir sind gespannt auf deine Reaktionen und freuen uns zu hören, wie dir unsere Blinks gefallen. Egal, ob du Lob oder Kritik loswerden möchtest, schreib uns einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit dem Betreff Hillbilly-Elegie. Wir melden uns bei dir.